Herzlich willkommen zu einer kleinen Update-Folge hier im Shopify-Podcast. Mein Name ist Manuel Fritsch und heute treffe ich mich erneut mit Marc Gebauer. Marc Gebauer kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr irgendwie schon mal auf YouTube unterwegs gewesen seid. Ein Mensch, der unfassbar erfolgreich mit Luxusuhren im Internet wurde. Das ist aber nicht das Einzige, was Marc inzwischen erfolgreich vertreibt. Das erzählt er uns jetzt gleich in diesem kurzen Update, bevor wir uns dann nochmal anhören gemeinsam, wie er vor 2 Jahren seine Gründerstory erzählt hat. Also, jetzt ein kurzes Update, was ist in den letzten 2 Jahren bei Marc Gebauer passiert. Viel Spaß damit.
Ja, was ist passiert seit November 2020? Also wir haben, ich glaube, 10 Mitarbeiter eingestellt und sind immer noch zu wenig. Wir brauchen immer noch mehr Mitarbeiter. Der Umsatz, den wir 2020 gemacht haben im gesamten Jahr, den machen wir heute in, ja nicht ganz in einem Monat, aber also in 1,5 Monaten. Es ist ja Wahnsinn. Wir haben, woran auch in 2020 nicht zu denken war, wir haben die Arbeitserlaubnis bekommen für Amerika. Das heißt, innerhalb der nächsten, sage ich mal, 2-3 Monate werde ich auch drüben in Los Angeles das Geschäft eröffnen. Mhm. Und dann haben wir auch noch das Projekt im Oktober in Dubai, wo wir einen Laden eröffnen möchten. Und also es ist Wahnsinn. Wir haben eine Immobilie gekauft für unsere Base, wo wir jetzt uns verwirklichen können und gut wachsen können mit der Firma. Und es ist, ja, also 2020 hat mir gesagt, dass das passiert, was jetzt passiert, ist unglaublich. Also wäre undenkbar. Also das hätte ich mir nicht mal erträumen lassen können.
Mhm. Woran machst du das denn fest? Weil ich meine, du warst ja 2020 schon erfolgreich. Also als du in den Podcast kamst, war das ja nicht so, dass du gerade ein junges Mini-Startup warst, sondern du hattest ja schon ordentlich Erfolg. Du hattest schon ein sehr bekanntes Brand aufgebaut. Woran machst du das fest, dass es jetzt noch erfolgreicher geworden ist?
Ach, woran mache ich das fest? Tja. Wir arbeiten im Detail besser als die Konkurrenz. Das fängt an bei der, also wenn wir jetzt mal auf die Produktebene runtergehen, also bei Uhren zum Beispiel, die Sachen, die wir ausliefern von dem Set her und die Art und Weise, wie wir das auch erklären, das Marketing, das kann die Konkurrenz so nicht. Und durch unsere wachsende Größe bei Social Media ist es auch so, dass wir es geschafft haben, auch Kooperationen mit Marken hinzubekommen, wobei man ja streng genommen als Graumarkthändler das gar nicht, also das geht ja gar nicht so. Und das haben wir geschafft aufzubrechen. Zusätzlich muss man aber auch sagen, dass wir einfach strategisch gute Entscheidungen getroffen haben mit dem Parfum-Segment, was wir ausgebaut haben. Dann kam jetzt noch Bekleidung dazu und unsere Eigenprodukte, die wir auch gemacht haben. Dadurch ja, ist das Ganze nochmal zu einem mehr, also sagen wir mal, in 2020 war es so, wenn du Uhren und Parfum haben wolltest, bist du zu uns gekommen. So. Aber jetzt mittlerweile ist das ja viel mehr geworden. Wir haben ja Bekleidung, wir haben Raumdüfte, wir haben Kerzen, wir haben so viel mehr. Wir haben ja auch Kaffee hatten wir damals auch schon, aber dazu sind jetzt noch Nüsse, Popcorn und so weiter gekommen und das wird sich ja auch jetzt nochmal in der Zukunft erweitern, sage ich mal, mit dem Bereich Interior, also gerade jetzt Möbel, Stühle, Tische und so weiter. Das werden wir auch mal ein bisschen ausprobieren. Und das gibt's eigentlich, also diese Art Concept Store im Internet, das ist schon nicht so einfach hinzubekommen.
Wie hast du das denn angegangen, dass die Brand das auch immer alles verträgt, sag ich mal, diese große Diversifizierung? Also so klingt es jetzt zumindest danach, dass du eben auch in neue Produktbereiche vorgedrungen bist, die jetzt vielleicht nicht typischerweise mit Luxusuhren, was ja so dein erstes Markenzeichen war, da zu Parfum zu kommen, war noch recht naheliegend, aber jetzt hin bis zu Popcorn ist ja schon ein großer Schritt.
Also ich kann nur die Produkte bringen, die mir selber Spaß machen. Also jetzt so dieser Influencer-Move, dass ich jetzt auf einmal die Fitgun oder andere Produkte so vermarkte, das ist bei mir schon schwieriger, weil das muss schon alles mir selber gefallen, sonst das ist auch nicht so, dass man das, also das müssen schon immer Produkte sein, wo ich sage, das esse ich selber oder das gefällt mir selber. Beispielsweise kommt jetzt eine Kooperation, das war seit jeher mein Traum. Also wenn man mich verfolgt, weiß man, ich esse gerne scharf, sehr scharf. So, jetzt wird man sagen, okay, aber hör mal, wenn du jetzt eine scharfe Soße rausbringst, ich meine, was willst du denn noch machen? Verkaufst du demnächst noch Kinderwagen oder was? So, auf jeden Fall, da hat mich meine Lieblingsburgerkette, so eine kleine, die gibt's jetzt hier, aber 3Hs haben dann gesagt, okay, pass auf, du bist jetzt seit, keine Ahnung, 2014 Kunde oder 2015, dann okay, lass was zusammen machen. So, und dann haben wir jetzt eine scharfe Soße rausgebracht. Aber jeder, der mich kennt, weiß, ich stehe morgens auf, ich frühstücke mit Chili. Ich esse Mittag mit Chili. So, und esse abends auch mit Chili. Und das ist halt am Ende, das verkörper ich, ne, die Marke. Ja, bin dann am Ende dann doch ich und bringe das dann halt so nach vorne, das, was mir gefällt. Hm.
Ja, also ich glaube, darauf wollte ich jetzt auch hinaus, dass du dich als Marke eben auch so positioniert hast, dass das jetzt auch funktioniert.
Noch. Ja.
Jetzt noch, genau. Das wäre nämlich meine Anschlussfrage gewesen, wie lange funktioniert das dann? Weil mit einem gewissen Wachstum wird es ja wahrscheinlich auch weniger werden müssen.
Das könnte sein, das könnte sein. Also man, ich sag mal, für den Uhrenbereich kenne ich ja so die Benchmark in Europa. Da weiß ich ja schon, okay, wenn man jetzt, keine Ahnung, 200 Mitarbeiter hat, dann macht man, weiß, sagen wir 100 Millionen. Oder, also 100 Millionen ist schon so eine Größe, wo man sagt, 100 Millionen für Europa, da ist schon eine Hausnummer. So, jetzt machen wir dieses Jahr, weiß ich, also 50 werden wir nicht schaffen, aber sagen wir 45 im dritten Jahr. So, da weiß ich ja, okay, jetzt so extrem viel ist jetzt hier nicht mehr so zu holen. So, also das heißt, wir ziehen ja dann automatisch weiter und ich erhoffe mir, dass durch den amerikanischen Standort unsere Marktpräsenz auch in Europa wächst, weil gerade solche Länder, auch Italien, Frankreich, Spanien, die, da wird schon auch, das wird auch einen Effekt auf die Länder haben, wo wir jetzt noch nicht so sehr, einfach präsent sind. Und ich denke, dass wir durch ein neues Land, wenn wir uns darauf fokussieren, das versuchen aufzubauen, das schon auch nochmal für den europäischen Standort mit dem Firmensitz in Deutschland zu einem Umsatzwachstum führen wird. Hm.
Du hast LA angesprochen. Wie gehst du davor? Also diese Internationalisierung, du hast diese angesprochen, du hast diese Lizenz oder diese Freigabe bekommen.
Ja.
Wie machst du da das Brandbuilding? Funktioniert das anders? Weil du, hier bist du ja auch, was weiß ich, in Shows trittst du auf, bei Influencern, YouTubern und so. Da hast du ja auch eine gewisse Präsenz. Wie fängst du an, das in den USA aufzubauen, ja, die Marke? Gehst du da ganz anders vor oder sehen wir dich demnächst bei Jimmy Fallon sitzen?
Wenn Gott will, ja. Also am Ende, das System funktioniert überall gleich. Also ist es jetzt nicht nur, weil sich die Sprache ändert. Am Ende die Personen, auch der Geistes, die Geisteshaltung der Leute am Ende unterscheidet sich jetzt nicht von den Leuten hier in Deutschland in gewisser Weise. Also das Rad muss man jetzt da nicht neu erfinden. Der Schlüssel zum Erfolg wird genauso sein wie hier. Das heißt, wenn wir jetzt rübergehen, warum sind wir in LA? Weil natürlich da, das ist ja, der Hollywood, da wird das Entertainment geschaffen und die meisten Drehpartner sind da. Wir haben einen guten Einstieg natürlich jetzt auch mit Producer Michael und es gibt noch ein paar andere Leute vor Ort, die uns unterstützen. Wir haben ja auch schon erste Videos gedreht, also zum Beispiel mit Mike, der Kollege von Logan, mit dem waren wir mal in Dubai, haben wir da was aufgenommen. Es gibt halt gewisse Kontakte, die jetzt schon bestehen, aber natürlich muss man auch weiterhin Gas geben in der Welt der Uhren. Händler, also es gibt da so ein paar Uhrenhändler, die auch YouTube machen, Roman Schaaf beispielsweise. Und nur durch die am Ende ist es mir auch möglich gewesen, überhaupt diese Arbeitserlaubnis zu erhalten. Das heißt, wir, die wollen mich schon unterstützen und dadurch, dass wir uns halt auch irgendwie unterscheiden von der Stilistik her, auch wie wir die Videos drehen, passt das eigentlich ganz gut zusammen. Und sobald man dann einmal da reingekommen ist, dann geht's halt weiter. Man muss als Person überzeugen, man muss abliefern. Aber durch diese Unverbindlichkeit, die wir in Los Angeles haben von den Personen, also wenn man sich da zum Essen verabredet, heißt das noch lange nicht, dass man dann auch wirklich sich trifft. Mhm. Und als Deutscher hat man ja schon etwas andere Vorstellungen von Verbindlichkeit, dann schätze ich schon, dass wir da gute Möglichkeiten haben, um zu performen.
Mhm. Ziehst du dann auch nach USA? Also musst du so präsent sein, um das aufzubauen oder wirst du regelmäßig dann dort sein?
Also für mich sind jetzt Distanzen, also du kannst mir heute sagen, flieg jetzt nach LA, ich komme morgen wieder, für mich ist das egal. Aber wir werden jetzt gerade in der Anfangszeit schon ein paar Monate am Stück da sein müssen, einfach um das Ganze aufzubauen, Videos zu drehen, Content zu schaffen, um Strukturen zu installieren. Also ich sag mal, das Büro haben wir schon. Also da wissen wir, wo es sein soll und das ist auch schon alles klar. So allgemein die Basis, wie wir das alles gestalten wollen, ist auch schon klar. Warenlager ist auch schon klar. Am Ende muss man es halt dann trotzdem erstmal machen und dann gucken, was passiert. Die einzige Sache, die mich sehr positiv stimmt, ist, nimm mal meinen Namen jetzt raus. Marc Gebauer, sagen wir mal, niemand kennt Marc Gebauer. Wenn ich eine Rolex-Uhr in Amerika habe und die Rolex Datejust oder was ist zu einem annehmbaren Preis, wird die Uhr sich auch verkaufen ohne meinen Namen. Dementsprechend ist das Risiko, was wir jetzt eingehen, relativ gering.
Was ja trotzdem nicht schadet, deine Marke aufzubauen, aber ja, das klar. Produkt selber funktioniert auch so, ist dein Plan B sozusagen.
Genau.
Ja. Du hast auch hier noch ein paar neue Sachen gemacht in den letzten Jahren, also zum Beispiel die Gründung einer eigenen Modemarke, die jetzt ja auch unter deinem Namen läuft, aber nicht mehr alleine unter deinem Namen.
Ja, die Geschichte ist wie folgt. Ich habe es nie verstanden. Also ich habe wirklich keine Ahnung, warum es bei uns zu Hause dann so war. Bei uns auf der Klingel stand immer Gebauer und Gebauer. So, Vater und meine Mutter. Also ich habe es aber einfach keinen Sinn, weil beide sind der Gebauer. Naja, und irgendwie ist dann die Zeit vergangen und so. Und ja, jetzt mit meiner Mutter, deren Wurzeln im Bereich Mode sind, eine Vorstandsvorsitzende S. Oliver, Vorstand C&A im Ausland in Südafrika, war sie dort für ein Luxushaus tätig, genauso wie in Russland auch. Ja, und nach all der Zeit konnten wir sie dann überreden, dass sie für uns oder dass wir zusammen eine Kollektion erschaffen. Und da gehen wir jetzt in die zweite Saison. Wir haben jetzt einmal Frühjahr, Sommer gemacht und das wurde sehr gut angenommen. Wir sind ganz neue Wege gegangen, auch vom Preissegment her. Wir haben versucht, das Maximum aus jedem Produktbereich rauszuholen und haben uns auch getraut, nochmal in die etwas konservative Richtung zu gehen. Also muss man sich mal vorstellen, wer verkauft heute noch Anzüge? Also niemand läuft mehr in Anzügen rum, außer ich. Aber tatsächlich, wir haben auch einen Anzug, Krawatte, Einstecktuch, sechsfach gefaltete Krawatte im Übrigen, haben wir jetzt rausgebracht in Kleinserien. Und die erste Kollektion hat jetzt umfasst, glaube ich, 49 Teile. Und zum Winter hin geht es dann nochmal so weiter.
Das heißt, du konntest aber dann auch mit deiner Mutter irgendwie auf diese Erfahrung aufbauen. Aber trotzdem war das ja ein neuer, großer Schritt für dich, Fragezeichen, weil du jetzt ja dich selber auch um die Produkte bei der Herstellung, beim Design, Vermarktung und so kümmern musstest und nicht mehr auf bestehende große Namen wie jetzt Rolex und Co. setzen konntest, oder? Das war schon anders.
Ach so, ja, also ich habe mich jetzt mehr um die Vermarktung gekümmert. Also der Schaffungs- oder der Produktionsprozess, das ist tatsächlich ihr Part. Also sie kümmert sich um das ganze Sourcing, reist durch die Welt und besucht die Produktionsstätten. Wir haben uns halt nur mit dem Design her abgestimmt und das, was ich weiß ja ungefähr, was der Community so gefällt und auch in welche Richtung es gehen soll. Und bei den Anzügen habe ich natürlich auch eine eigene Handschrift vom Revers, Knöpfe, Taschen und so, was ich immer gleich habe. Und das haben wir einfließen lassen. Aber als solches, wenn das Produkt gut ist, es ist jetzt nicht so schwer gewesen, eine Marke von null aufzubauen. Also das war, wir haben, das Publikum ist schon sehr affin dem gegenüber.
Naja, und ganz bei null hast du ja nicht angefangen damit,
ja,
oder? Genau. Also du konntest ja auf bestehende Kanäle und Social-Media-Reichweite natürlich auch setzen. Ja. Hat sich das Geheimnis gelöst eigentlich, warum Gebauer und Gebauer auf der Klingel stand? War das einfach so ein Gag von deinen Eltern oder gab es
da... Ja, wenn dann von meinem Vater, ne? Ich weiß es nicht. Also wir rätseln immer noch. Ich habe meine Schwester letztens auch noch gefragt. Ich sage, was warum eigentlich? Ich glaube, er hatte gesagt, ja, weil zwei Gebauers da leben. Aber es macht keinen Sinn eigentlich.
Aber trotzdem jetzt ein super Name für eure Marke, Gebauer.
Ja, ne? Gebauer. Ja, mal übrigens, jeder, der das Logo kennt, das ist ja so eine Raute. Und oben ist ein M für Marc und auf der anderen Seite ist ein B für Birgit. Das sind die beiden nur so als
Erklärung. Ja, schönes Detail. Als wir gesprochen hatten im November 2020, waren wir relativ am Anfang der Pandemie. Wie wirfst du rückblickend da jetzt einen Blick drauf? Seid ihr dadurch, dass ihr rein E-Commerce immer wart, einen sehr positiven Blick sozusagen?
Wir brauchen den Lockdown. Mit dem Lockdown zurück. Also es war mit Sicherheit positiv für uns. Klar, wenn die Leute zu Hause sind, können nicht in Urlaub, dann irgendwie irgendwas müssen sie ja machen.
Und irgendwo muss das Geld ja hin.
Und von daher, das war jetzt nicht schlecht für uns. Also das kann ich so sagen. War eine harte Phase auch für uns mental, dass man sagt so und so. Aber rückblickend war es schon entspannter als jetzt. Aber es ist ja sowieso jeden Tag was anderes. Ne? Jetzt haben wir hier die Situation in Europa. Und es ist rückblickend gesehen war es gut.
Ja, also zumindest was Positives draus rausgenommen aus dem ganzen Krampf. Ja. Nee, aber das höre ich ja auch von vielen E-Commerce-Unternehmen, dass da dadurch, dass sie schon so große Schritte in die Richtung gemacht haben, Produkte, die dann eher über Ladengeschäft oder über Direktkontakt funktionieren, das ist natürlich schwieriger. Das kennst du ja aus deiner Ladengeschäft-Erfahrung von früher wahrscheinlich auch. Ja. Genau. Okay, also USA ist ein Riesenthema, die eigene Marke ist ein Riesenthema. Was juckt dir denn noch so in den Fingern?
Also ich habe tatsächlich gestern, also neben jetzt, wir reden immer über Konsum, ne, und reden immer darüber kaufen und dies und das und so, das ist auch alles schön und gut. Aber ich muss dir sagen, gestern eine Sache, die ein Riesenprojekt wurde gestern final bezahlt. Also wir haben eine Schule in Uganda gebaut und gestern wurde quasi alles abgerechnet und wir haben jetzt im Oktober die Eröffnung. Und das ist halt eine Sache, die, ja, wenn man mich verfolgt, dann weiß man, dass ich eigentlich jedes Jahr zweimal im Jahr da bin, unterschiedliche Länder und so weiter. Und diesmal haben wir diesen großen Schritt jetzt geschafft und hinter uns gebracht. Und ich freue mich sehr, dass wir im Oktober das eröffnen können und dann am Ende 40 Kinder da dauerhaft leben werden. Und das ist auch noch so eine Sache, wo ich sage, das hätte ich mir damals finanziell einfach auch nicht erlauben können. Auch so gesehen, ohne die Unterstützung auch von anderen YouTubern. Das wird ja nicht nur durch mich finanziert. Aber da muss man auch Danke zum Beispiel an Bibi sagen, auch an Julienko beziehungsweise Montana Black, die ja mich auch da unterstützt haben. Und das sind schon einfach tolle Sachen auch, dass wir in Deutschland auch von den Influencern so ein Bewusstsein da haben. Und da wünsche ich mir auch gerne mehr.
Ja. Also ich finde es auch super, dass ihr sowas macht, aber das war während der Pandemie oder in der Pandemie, in der wir uns befinden, wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger, solche Projekte zu stemmen.
Ja, wir haben damals es aber auch geschafft zu reisen. Also obwohl, bei solchen Hilfsprojekten ist es ja so, dass es immer Sondergenehmigungen auch von dem Staat dann gibt. Also Senegal beziehungsweise auch Uganda, die haben immer Möglichkeiten gegeben, dass man für solche Sachen dann darunter reist. Also das war schwieriger. Aber es war dennoch möglich und jetzt geht es halt noch leichter zu reisen.
Sehr schön. Dann wünsche ich dir weiterhin sehr viel Erfolg. Wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde weiterreden über die letzten 2 Jahre. Jetzt entlassen wir unsere Hörer und Hörerinnen aber erstmal in die Originalfolge, die ihr euch jetzt nochmal in voller Länge anhören könnt. Aus dem November 2020 deine Erfolgs- und Gründungsstory von und mit Marc Gebauer. Dann sage ich an dieser Stelle vielen lieben Dank und auf, dass wir uns bald schon wieder hören. Also sobald irgendwas Neues bei dir passiert, melde dich bei uns. Dann treffen wir uns erneut zum Podcasten. Ich freue mich drauf.
Ja, vielen Dank. Es hat mir wie immer Freude gemacht und toll, dass man nach der Zeit dann so einen kleinen Recap ziehen kann. Und ich freue mich darauf, wenn wir uns in 2 Jahren wiederhören.
Ja, spätestens in 2 Jahren. Sobald was Neues passiert, melde dich bei uns. Genau.
Okay, machen wir.
Viel Erfolg in den USA.
Danke dir.
Tschüss. Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen zum Shopify-Podcast. Mein Name ist Manuel Fritsch und in diesem Podcast stelle ich euch die interessantesten Gründer und Gründerinnen hinter den erfolgreichsten Shopify-Shops vor. Heute freue ich mich sehr, mit Marc Gebauer sprechen zu können. Ihr habt den Namen vielleicht schon mal gehört. Er ist momentan in aller Munde auf YouTube und auch im klassischen TV. Hatte zum Beispiel unter anderem Auftritte bei der Late-Night-Show von Klaas. Vor allem im YouTube-Bereich ist er aber bekannt geworden, hat sich selbstständig gemacht dieses Jahr und kennt sich bestens aus mit Rolex und Co. Mit ihm reden wir über die Faszination von Luxusuhren, wie und warum er sich selbstständig gemacht hat und wie er damit ein wenig die Branche in Unruhe bringt. Freut euch auf dieses wunderbare Gespräch mit Marc Gebauer.
Mein Name ist Marc Gebauer, ich bin 32 Jahre alt und verkaufe Luxusuhren im Internet.
Freue mich sehr, mit dir heute zu sprechen, vor allem auch, weil meine Söhne hier beim Abendbrot und so, ich erzähle natürlich auch immer so ein bisschen über die Arbeit natürlich und wen ich jetzt wieder so interviewt habe für den Podcast und dann schauen die mich immer mit großen Augen an, das sind 2 Teenager und zum ersten Mal haben sie gesagt, ach, den kennen wir.
Ja, super.
Weil du natürlich mit den YouTube-Stars, so mit Sascha unsympathisch oder natürlich auch in TV bei Klaas und sowas zu sehen warst. Und dann haben sie mich beide angeschaut und endlich habe ich mal hier jemanden zu Gast, den sie auch kennt. Das freut mich natürlich sehr.
Wie alt sind die, wenn ich fragen darf?
Die sind 17 und 15 jetzt, ja.
Ah, okay. Ja.
Also genau in dem Alter von Saschas Zielgruppe.
Ja, das stimmt. Ja, das erlebe ich immer häufiger, ne, dass die etwas jüngeren Zuschauer auch von meinem YouTube-Content und so einen dann auf der Straße halt nach Fotos fragen, ne, auch wenn das Finanzielle jetzt noch nicht so ganz ausreicht.
Ja, du bist ja auch immer adrett angezogen, also dich erkennt
man. Das ist mein Alleinstellungsmerkmal, genau, ja. So läuft heute keiner mehr rum.
Ja, erzähl mal ein bisschen, warum bist du hier? Warum, also wie kann man mit Uhren verkaufen zu so einem Startup werden, zu einer eigenen Marke, zu einem YouTube-Star? Also es treffen ja so viele Faktoren auf dich zu. Darüber soll es heute gehen, so ein bisschen deine Geschichte auch zu erleben und zu erfahren, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist. Wie fing das denn alles an?
Also das erste Mal in Kontakt kam ich eigentlich mit Luxusuhren, als ich meinen Schulabschluss und meine Berufsausbildung, das habe ich damals in einem gemacht, so ein Fachabitur und so eine berufsausbildende, so eine schulische Ausbildung. Und dann habe ich da mit einem guten Abschluss das Lebenskapitel abgeschlossen. Und bis zu dem Zeitpunkt hatte ich gar keinen Fokus auf das war gar nicht interessant. Das war, glaube ich, so 2008. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe dann halt meinem Vater davon erzählt, habe gesagt, okay, ich habe es geschafft, ja, das ist alles sicher. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe auch was für dich. Und dann stand da eine grüne Box. Dann habe ich die aufgemacht, da war dann halt eine Submariner drin. So, wir hatten im Vorfeld nie darüber gesprochen, ich habe auch nie den Wunsch geäußert, es war auch nie auf meinem Radar eine Uhr zu bekommen. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war es jetzt nicht so, da hat so eine Uhr, sagen wir mal, kostet 3.000 Euro vielleicht oder 2.500 Euro. Und es war nicht so mit diesem Prestige behaftet, wie es jetzt heute in der Spitze, wir sind ja wirklich hier fast auf dem Peak, ist. Und ja, dann habe ich das erste Mal halt, kam ich in Kontakt damit und war ganz erstaunt, wie teuer das so ein kleines Objekt dann sein kann. Und von da an hat sich das Ganze dann weiterentwickelt. Und als ich das erste Mal Geld verdient habe, beim Herrenausstatter war das, ich habe mich damals um den Online-Bereich gekümmert und wir hatten dann, es war dann halt Zeit, das erste Mal die Provisionen zu kassieren. Und da habe ich damals 10.000 Euro bekommen und diese 10.000 Euro habe ich dann in eine Jägerle Kultre investiert. Du kannst ja auch als Familienvater weißt du es mit Sicherheit, ne, wenn man jetzt konservativ aufgezogen wird, erzogen wird, dann ist es so, dass wenn man 10.000 Euro bekommt, sollte man vielleicht 5.000 Euro sparen.
So. Sollte man ja.
Genau, bei mir läuft es nicht so. Ist noch nie so gelaufen und heute ist auch noch nicht so. Das heißt, wenn ich 10 bekomme, dann habe ich 10 in die Uhr gesteckt. Am Ende sollte ich dann auch recht behalten, genauso wie heute auch. Es funktioniert doch. Damals hat mein Chef, meine Eltern alle gesagt, mach es bitte nicht, tu es nicht und ach, das kann man doch nicht machen. Ja, und von da an ging eigentlich die Geschichte los, dass ich mein gesamtes Erspartes immer in Uhren gesteckt habe. Und Gott sei Dank war es auch so, dass, ich meine, die meisten Uhren befinden sich heute noch in meinem Bestand, aber es ist natürlich auch schon mal dazu gekommen, beispielsweise, ich trage keine goldenen Uhren mehr privat. Und daher habe ich dann irgendwann mal die goldenen Uhren verkauft und der Wertzuwachs, der dann damit zusammenhing, das ist dann schon nach der Zeit sehr, sehr spannend. Das würde man mit einem klassischen Portfolio schwer erreichen können. Ne? Zudem hat man halt auch Spaß am Handgelenk. Und so hat sich das Ganze eigentlich entwickelt, dass ich, seitdem ich Geld verdient habe, in meinem Berufsleben mich immer mit der Thematik Uhren auseinandergesetzt habe.
Aber schon immer so aus Eigeninteresse und jetzt nicht so als reines Investment.
Also ich meine,
jetzt hier auch genau. Aktien kaufen können oder so, eine Immobilie, jetzt nicht gesagt, ich mache das, um eine Geldanlage zu haben, sondern weil es ein schönes Produkt war einfach.
Genau, also ich wollte einfach, das kann man sich gar nicht vorstellen, ich kann mich gar nicht mehr daran versetzen. Damals, ich wollte und ich musste einfach diese Uhr haben. Da führte kein Weg dran vorbei und das ist auch so für mich immer und auch heute noch so ein Meilenstein. Ich habe zum Beispiel heute eine ganz, ganz teure und schwierige Uhr, also zum Finden, habe ich gerade heute geliefert bekommen. Und dass ich mir so etwas leisten kann, für das Unternehmen auf Lager zu legen, das ist einfach sensationell. Und da merke ich, ich bin quasi zurückversetzt. Diese Meilensteine, die ich damit verbinde, ist einfach großartig, dafür zu arbeiten.
Also du bist immer noch Fan auf jeden Fall, das merkt man ja.
100%, ja. Es gibt auch immer wieder Neuerungen, es gibt immer wieder neue Sachen, die man verfolgen muss. Und jeder, der schon mal in Kontakt mit mir war, weiß, dass ich beispielsweise Richard Mille als Marke ganz hoch halte. Und das machen nicht viele. Viele haben sagen, das ist hochspekulativ oder so. Aber im Detail, also ja, ich bin immer vorne mit dabei.
Das heißt, dein Vater war so ein bisschen schuld, dir dieses Hobby, nenne ich es jetzt mal damals, so in die Wiege zu legen oder nicht in die Wiege, sondern halt zu schenken. War das so der Startschuss oder war das davor auch schon irgendwie
Thema? Nee, davor war es gar kein Interesse. Nee, davor war es kein Thema, also tatsächlich nicht. Und er wollte mir danach übrigens auch nie wieder eine Uhr geben. Von daher musste ich mir das immer selber kaufen. Und ich weiß noch, ich wollte unbedingt so eine GMT Pepsi haben aus den 90er Jahren und ich habe alles getan. Ich habe ihm Geld angeboten, alles und so. Er sagt, nö, kaufst du dir selber. Das habe ich dann auch gemacht.
Ja.
Ja, du hast ja Herrenausstatter schon gewählt. Also ein Markenzeichen von dir ist ja auch immer, dass du schicke Anzüge und so hast. Also Style oder eben so dieses Äußerliche war schon immer ein wichtiges Thema.
Also Qualität. Ne? Also mein Bestreben in allen Aspekten, die ich auch heute transportiere, sagen wir Parfum oder Kaffee, war immer dahingehend, das treibt mich einfach nach vorne. Ich möchte immer das beste Produkt haben. Egal was. Ich möchte immer das Beste haben. Das heißt, damals, keine Ahnung, mein erster Anzug war von Calvin Klein. Damals war in Mailand Sale und so, da habe ich dann den ersten Anzug bekommen, dachte, boah, das ist doch Wahnsinn. Und dann entwickelt man sich immer weiter und geht tiefer in die Materie rein. Und bei dem Herrenausstatter, bei dem ich gearbeitet habe, die Marken, die er vertreibt, beispielsweise wie Keaton, Cesare Attolini oder Orazio Luciano, das sind, sage ich mal, Produkte, die im Verhältnis viel, viel teurer sind, komplett von Hand gemacht sind. Da kostet ein Anzug beispielsweise, sagen wir mal, 4.000 bis 5.000 Euro. So ist unvorstellbar, aber es hängt damit zusammen, es wird halt alles von Hand gemacht, ohne Kleber. Es wird, also die Handwerksschritte, ein Meisterschneider sitzt bis zu 50 Arbeitsstunden an einem Anzug. Und das treibt mich einfach so an. Also ich bin immer auf der Suche gewesen nach den besten Produkten und dieses Thema der Bekleidung habe ich irgendwann umgestellt und seitdem ich, glaube ich, 20 bin oder so, trage ich immer einen Anzug und ich habe jetzt auch nichts anderes mehr. Ne?
Ja, warum auch?
Ja, ja genau.
Ja. Wann kam denn so dieser Moment, dass das mehr wurde als nur ein rein privates Vergnügen, sage ich jetzt mal? Also du hast ja schon gesagt, du hast dann von diesem Provisionsgeld dir dann eine tolle Uhr gekauft. Wo war denn dann so der nächste Schritt? Also wie ging das denn dann weiter?
Also ich habe danach natürlich eine Uhr ist ja nicht gleich eine Uhr. Man hat moderne Uhren, man hat Vintage-Uhren. Es gibt also viele Variationen und dann ging das erstmal, glaube ich, 2 oder 3 Jahre so weiter, dass immer alles Geld, was ich eingenommen habe, habe ich da geparkt und habe alles Geld da reingesteckt. Und irgendwann ergab sich dann die Möglichkeit, dass das Uhrengeschäft, wo ich meine Uhren bezogen habe, eine zweite Filiale aufgemacht hat oder aufmachen wollte. Und so kam ich dann mit dem Inhaber ins Gespräch und habe gesagt, ja, sollen wir nicht was machen und hast du nicht Lust und so weiter. Und das hat einfach auch mein Interesse geweckt, weil es kam, also der Online-Shop damals bei dem Herrenausstatter, der läuft bis heute auch, das läuft alles super, aber für mich gab es da halt kein Weiterkommen mehr. Und dann habe ich die Chance wahrgenommen und habe halt dann bei dem Uhrengeschäft angefangen und bin dann auch nach Düsseldorf gezogen und so habe ich dann da für den Juwelier gearbeitet.
Also wirklich Hobby zum Beruf gemacht mit dem ganzen
Experten, ich wusste nichts,
was du dann angesammelt hattest.
Ja. Genau, ich hatte als Fan, genau. Aber ich sag dir eine Sache, ne? Das ist schon sehr beängstigend, musst du dir vorstellen. So. Die Summen sind viel, viel höher als in meinem alten Job. Und dann sitzt man da im Geschäft, dann kommt jemand rein und sagt, ich möchte die Uhr verkaufen. Ja, versuch mal bitte, eine Uhr einzupreisen, die du noch nie gesehen hast. Also, das war schon damals echt abenteuerlich und hat aber auch eine Menge Spaß gemacht. Und so arbeitet man sich dann irgendwie da rein und auf einmal sind 2, 3 Jahre vorbei und man hat so ein breites Wissen sich angeeignet. Ja, und so war das dann. Ne?
Aber du machst ja heute ein paar Dinge anders, als man es vielleicht so üblicherweise
auch. Da kannst du das, klar.
Aus der Branche kennt. Wo hast du denn gemerkt, so okay, ich bin da nicht hundertprozentig richtig in dieser Branche?
Das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass der gesamte Uhrenmarkt, angefangen von den offiziellen Konzessionären über die Graumarkthändler bis hin zu den eBay-Kleinanzeigenverkäufern, sehr verschlossen ist. Das heißt, man kann zwar eine Uhr kaufen als Privatperson, vielleicht, also ne, offizielle Händler haben jetzt eine Daytona oder sowas, die kriegt man niemals, aber so, also der Markt ist sehr verschlossen, alles liegt so im Dunkeln und die Leute haben Lust auf solche Artikel, aber man fühlt sich entweder falsch aufgehoben. Ich hatte jetzt gerade so ein Erlebnis in Hamburg bei einem der größte Konzessionär oder größte Juwelier in Deutschland von den Filialen her. Aber ich bin da reingegangen, ich habe mich noch nie so schlecht gefühlt wie dort, weil einfach die Mitarbeiterin hat vielleicht einen schlechten Tag und so weiter. Und da, gerade für junge Leute ist das so, dass ich ganz genau weiß, dass die Hemmschwelle extrem groß ist. Und auch im Graumarkt ist das so. Wenn man jetzt Wiederverkäufer hat, es gibt viele gute Wiederverkäufer, aber es gibt auch viele, wo man sagt, boah, das ist schon sehr dubios und sehr unseriös. Und keine Ahnung, ich hatte damals einfach das Interesse, das Ganze aufzubrechen. Ich möchte mit jedem transparent sein und ich wollte diese Hürden einfach nehmen. Ich möchte, dass junge Leute reinkommen, in Kontakt mit der Materie treten, weil ich habe halt ein einschneidendes Erlebnis für mich gehabt, wo ich einfach gesagt habe, als ich damals, ja, als es damals mit dem Auto losging, ich glaube, als da war ich 17, da habe ich all mein erspartes Geld, 7.500 Euro waren das, in eine Soundanlage gesteckt für meinen Opel Corsa. Klar. Und ja, ich hätte mir jetzt rückblickend schon gewünscht, dass mir jemand gesagt hätte, ja, also denk mal darüber nach, ne, so eine Uhr, das wäre vielleicht auch was und so. Und die Anlage ist, die war schon 2 Wochen später weg, weil es natürlich aufgebrochen wurde, das Auto. Aber das Geld heute ist weg und hätte ich das Geld damals in eine Uhr gesteckt, wäre es halt schon sicher gewesen. Und keine Ahnung, das finde ich einfach spannend, jungen Leuten sowas mitzugeben.
Ja, die Hemmschwelle, die du ansprichst, die ist ja auch irgendwie ganz seltsam, weil ich meine, diese Luxusprodukte, also gerade natürlich auch Luxusuhren, sind ja in der Jugendszene bei den Stars zumindest ja schon immer ein Thema. Also ich komme ja so ein bisschen persönlich auch aus der Hip-Hop-Ecke, das war in amerikanischem Hip-Hop ja immer schon Thema, große fette Uhren und Iced Out und so weiter. Ja. Und überhaupt diese eher klassischen Luxusprodukte waren ja dann auf einmal auch total männlich dann geprägt durch Rapper und Hip-Hop. Das hat ja in Deutschland auch Einzug gehalten und trotzdem gab es aber immer so dieser Schnitt, wenn man dann versucht, in Stuttgart, Berlin, Köln, wo auch immer, in irgendwie so Luxusgeschäfte zu gehen, da wird man ja regelrecht
konservativ.
Wenn man gar nicht mit Anzug reingeht, wird man ja schon mal schief angehen.
Ja, genau, da sagst du was. Genau so sieht es nämlich aus. Und genau da komme ich dann ins Spiel, weil, also egal, ob im Jogginganzug oder bei mir spielt das jetzt so gesehen halt keine Rolle. Ich meine, das sieht man daran, mit welchen Leuten ich Videos drehe. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Vorurteile, das ist einfach kompletter Schwachsinn. Wirklich. Ja.
Und wie hast du es dann versucht aufzubrechen? Also hast du dann versucht, auch in deiner Position, wo du angestellt warst, das schon zu lockern?
Ja, also man versucht natürlich dann einfach erstmal die Informationen nach außen zu tragen. Beispielsweise, wie läuft das denn ab? Jemand kommt ins Geschäft, jemand möchte sich eine Uhr angucken. Man zeigt den Leuten im Vorfeld, was sie vor Ort erwarten. Dadurch fühlen sie sich schon mal sicher. Dann bildet man selber einen Ankerpunkt. In dem Falle bin ich das. Das heißt, wenn die reinkommen, wissen die schon mal, pass auf, den Markt, den kenne ich. Okay? So, dann fühlt man sich schon mal sicher. Und natürlich auch, wenn man das Markenangebot oder das Produktangebot aufschlüsselt, zum Beispiel, ja, ich mache ein Video, die Uhren haben wir diese Woche neu. Dann wissen die Leute schon mal im Vorfeld, okay, das und das. Wenn ich jetzt da reingehe, kann ich danach fragen. Er weiß, dass ich Videos gesehen habe. Ich kenne ihn auch noch. Und dann sind wir alle ein bisschen entspannter. So. Und so war das einfach, dass man, ja, also ich habe diverse Sachen erlebt. Also ich hatte teilweise, also die interessanteste Story war wirklich, da war ein 18-Jähriger, der kam mit seinem Vater, beide in Jack Wolfskin mit einem Rucksack und so. Und er hat sein gesamtes Geld, diese 18.000 Euro, ich weiß nicht, ob es insgesamt, aber er hat eine Audemars PG gekauft. So, und da muss man wirklich über diese optischen Sachen einfach hinwegschauen.
Ja, klar. Ja, trotzdem Kunden, ja, natürlich.
Ja.
Aber du hast gerade schon gesagt, so die Leute kennen dich dann jetzt und so, aber das war ja nicht immer so. Also, dass du jetzt so eine eigene Marke quasi schon geworden bist und für was stehst, das war ja in den Anfängen nicht. War dir das klar, dass du das machen musst, dass du als Person in den Mittelpunkt musst, erstmal quasi vor die Produkte treten musst, um diese Hemmschwelle zu senken, oder hat sich das so ergeben?
Nee, also ich habe damals ja den Job gewechselt und ich hatte folgendes Problem. Ich selber kannte jetzt nicht alle Funktionen einer Uhr. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde zu mir kommt und sagt, Herr Geber, ich nehme mir diese GMT Master, tun Sie mir nur einen Gefallen, erklären Sie mir mal gerade, wie das mit der zweiten Zeitzone funktioniert. So, dann habe ich mir gesagt, okay, dann, und ich hatte ja vorher immer, habe ja immer bei ESL TV und bei NBC Giga und so weiter, da war ich ja schon mal vor der Kamera ich habe ja privat immer halt gespielt, Counter-Strike und so, war ich es halt gewohnt, irgendwie vor der Kamera zu sein. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich erkläre einfach die Funktion einer Uhr. Und wenn man jetzt bei meinem alten Arbeitgeber auf den YouTube-Kanal geht und dann ganz nach unten scrollt, dann sieht man noch die Anfänge. Da war das Ganze noch ein bisschen steifer und so ist das eigentlich entstanden. Das heißt, zwar, ich wollte eigentlich selber mir die Funktionen der Uhren beibringen und die Kollektion. Das heißt, ich habe dann mir geguckt, was ist das Basismodell, was ist das nächsthöhere. Und das habe ich einfach dann vor der Kamera erzählt. Und da war mir das jetzt gar nicht so klar, dass die Leute dann das personenbezogen, also dass dadurch dann halt Leute ins Geschäft kommen und dann deswegen eine Uhr kaufen. Ich wollte halt einfach nur die Funktion erstmal erklären und dachte, es macht sich einfach gut fürs Geschäft. Ja, und irgendwann kam dann der erste durch diese Videos tatsächlich und das war der Emra und der ist ja heute auch noch bekannt, hat, ich weiß nicht, 2 oder 3 Millionen Follower auf YouTube und der hatte einen Vergleich gemacht, 1-Euro-Uhr gegen 300.000-Euro-Uhr und das war eigentlich der tatsächliche Startschuss, ne? Weil als wir das abgedreht hatten, kamen auf einmal Leute ins Geschäft, sagen, ich habe dich doch gesehen und so und so. Und da war das erste Mal, dass das Massenpublikum auf so einen Nischenbereich aufmerksam geworden ist. Mhm.
Ja, und weil du es halt auch gemacht hast. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele Kollegen, Kolleginnen aus deiner Branche da halt überhaupt gar nicht reagiert hätten auf so eine Anfrage.
Ach klar, natürlich. Jeder, das ist heute immer noch so. Wenn man heute, also wir haben jetzt tatsächlich, und da kämpfe ich ja immer noch an vorderster Front, wirklich. Also im Ausland habe ich ein bisschen bessere Chancen, dass man Videokonzepte mal etablieren kann, aber hier in Deutschland absolut, kann man wirklich vergessen. Also ich habe mich rangetastet mit solchen Marken wie Erwin Sattler, die jetzt selber alles produzieren in Deutschland, oder sagen wir mal Sinn aus Frankfurt, die haben es zugelassen, aber alles, was jetzt in der Schweiz liegt, total verschlossen, total. Und ich würde gerne über diverse Marken berichten, einfach nur wegen der Information wegen, aber es ist sehr konservativ, dann sagen die, ja, mit dem Internet, nicht, dass das dann negativ ist und so. Und ja, aber das wird sich auch verändern. Das wird über die Zukunft, das kann nicht so bleiben, wie es jetzt ist.
Ja, du bist ja das beste Beispiel dafür, dass es eben auch so funktioniert und neue Zielgruppen damit erreicht werden. Hast du aber nur diese neue Zielgruppe oder hast du auch eben diese konservativen Menschen, die halt sonst in Basel auf die Uhrenmesse gehen, die dann sagen, nö, ich finde das auch gut, was du machst. Oder sind das
also ich sag dir jetzt eine Sache, okay? Ich wünschte mir, ich hätte nur die Jungen. Ich wünschte es wirklich, weil ich meine, jetzt als in der Selbstständigkeit ist es natürlich noch zugespitzter auf die jüngere Kundschaft, aber als ich noch im Ladenlokal persönlich stand, ich sag eine Sache, also diese ältere Generation von Konsumenten, mei, das ist schon teilweise sehr schwierig, weil die sind in der Regel nicht so informiert und beschäftigen sich nicht so mit dem Thema. Und daraus entsteht einfach eine hohe Diskrepanz zwischen dem aktuellen Stand, wo wir uns befinden, sagen wir mal Thema Verfügbarkeit, Thema Preise und so weiter. Und der, ja, so wie Sie das in Erinnerung haben, ein Beispiel ist, da kommt jemand dann vorbei und sagt, ja, ich habe hier in einer Anzeige eine Patek Philippe Nautilus gesehen. Und ich habe gesehen, Sie haben die im Fenster. Kann ich die mir mal anschauen? Sehr gerne. Nehmen Sie Platz. Zeige ich ihm die Uhr. Das ist Stahl, richtig? Edelstahl. Ja, ist Edelstahl. Was kostet denn diese Uhr bei Ihnen? Dann sage ich, ja, die Uhr kostet aktuell 59.000 Euro. Wie bitte? 59.000 Euro. Die kostet doch beim Juwelier nur 29.000 Euro. Dann sage ich, ja, das ist auch mit der Verfügung. Erzählen Sie mir nichts. Also ich verstehe ja schon viel, aber das ist ja wohl lächerlich. Und geht raus. Und das wird mir halt bei jüngeren Kunden nicht passieren. Die wissen, wie das heute abläuft. Und auch diese Nachfragen und so weiter, das ist bei der älteren Generation generell etwas schwieriger. Ich möchte nicht sagen, dass ich die nicht willkommen heiße und mich mit aller Kompetenz um ihre Anliegen kümmere, aber generell ist es so, die jüngeren Leute sind sehr auf Zack. Und wenn ich denen sage, das ist der beste Preis, dann können die das auch direkt nachprüfen. Gehen auf Chrono24 oder auf andere Plattformen, gucken das nach und sagen, ist tatsächlich so. Und das hat halt diese andere Generation nicht, ne?
Ja, klar. Ich meine, jetzt auch natürlich pauschal gesprochen, gibt es in beiden Gruppen natürlich immer Ausnahmen, ist ja logisch, aber es ist halt einfach so, dass diese Millennium-Generation natürlich auch sehr viel besser und schneller informiert ist, ist ja klar. Ja. Eckst du denn an mit deiner Art in der Branche? Also merkst du da auch irgendwie Widerstände?
Gute Frage. Cool? Tja.
Also gibt es keine Hersteller oder so, die sagen, mit Ihnen möchten wir nicht zusammenarbeiten,
Herr. Doch, klar, natürlich. Ja. Klar, also am Ende, ich bin jemand, der orientiert sich am Marktpreis. So, was heißt das? Der Marktpreis ist der Preis für ein Produkt, was erzielt werden kann. Das kann positiv sein, kann aber auch unter dem und unter der unverbindlichen Preisempfehlung sein. Dadurch sorge ich generell für Unruhe. Zudem ist es auch so, bei mir ist eigentlich jedes gefragte Modell immer irgendwie verfügbar. So, das heißt, man möchte eine Daytona, man möchte eine Datejust, man möchte eine Nautilus, man möchte eine Aquanaut oder bei Richard Mille ist es noch viel extremer. Und die gibt's ja nirgendwo anders. Das heißt, im Prinzip, die Konzessionäre, es gibt einige sehr, sehr tolle, es gibt wirklich tolle Häuser, mit denen bin ich auch im Kontakt und die freuen sich immer und die würden sich auch wünschen, aus der Markenseite, dass die leicht mit mir auch Content entwickeln könnten, aber sie haben halt natürlich Angst, dass große Marken sie dann im Rating abwerten und dadurch halt ihnen weniger Ware geben und sowas, aber generell muss man festhalten, ich sorge schon, oder ich bin nicht kontrollierbar. Wenn jetzt Rolex im Verhältnis mit einem Konzessionär steht, dann hat Rolex die Macht über den Konzessionär, weil sie sagt, pass auf, wenn du nicht das machst, was ich sage, gibst du die Hälfte an Ware. So. Und ja, von daher, momentan ist es so, ich bin nicht so gern gesehen. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich das auch mal. Ich tue auf jeden Fall alles dafür. Und versuche. Aber
da hast du natürlich auch deutlich mehr Freiheiten, ist ja klar, in der
Gestaltung. Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Ich darf machen, was ich möchte. Ich darf auch mal in einem Video sagen, dass ich die neuen Oyster Perpetual 41er Modelle mit den farbigen Blättern vom Preis her zu teuer finde. Ja, genau. Das darf
ohne halt Konsequenzen fürchten
muss. Genau. Ja.
Ja, ganz im Gegenteil. Das hilft dir ja auch für deine Marke, für deinen Namen, was die Authentizität angeht. Wenn die Leute zu dir im Laden kommen, wissen sie, dass du ihnen halt auch sagst oder deine Meinung nicht zurückhältst. Ja.
Richtig.
Ladengeschäft hast du jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt oder wenn die Leute zu dir kommen, aber Online-Shop ist ja wahrscheinlich bei so für dich auch extrem wichtig, oder?
Nein, wir haben nur online. Also wir haben kein Ladenlokal, das ist auch nicht in der Planung. Wir haben so ein Franchise-Konzept, da muss man mal drüber nachdenken, ob man das macht, aber momentan ist es so, ich hatte im Februar, als ich den Businessplan fertig hatte, immer den Traum, halt ein Geschäft aufzumachen, aber also aus meiner jetzigen Situation macht es keinen Sinn. Zum einen ist der Andrang zu hoch. Die Leute möchten wenn ich das Geschäft aufmache, wollen die sich natürlich hinsetzen, mit einem reden. Und das verstehe ich. Aber das ist für mich halt nicht realisierbar, weil es war schon bei meinem alten Arbeitgeber so, dass ich die Hälfte des Tages nur im Kundengespräch war. Und am Ende haben die Leute nichts gekauft, was auch nicht sein muss. Aber das wird jetzt nur noch zunehmen. Und ich verstehe, dass die Leute sich informieren möchten. Aber wir haben einfach nicht die Möglichkeit, weil ich muss Videos drehen, ich muss live sein auf Twitch, ich muss Instagram-Stories machen, ich muss Ware einkaufen. Wir müssen, also zurzeit ist es so, wir machen ausschließlich online, was ich im Übrigen auch besser finde, auch für den Konsumenten, weil er sich in Ruhe informieren kann. Und von daher, online ist der einzige, the only way to go.
Ja. Ja, ich meinte damit dieser Wechsel von dir aus dem Ladengeschäft hin zu online. Also das war ja dann quasi so der letzte Schritt, wo du gemerkt hast, nee, ich muss mich jetzt komplett selbstständig machen und darauf konzentrieren, weil ich habe nicht mehr die Zeit, im Laden zu stehen. Genau, das hast du jetzt ja schon so beantwortet. Wie bist du denn dann zu Shopify gekommen? War das von Anfang an klar? Hast du verschiedene Dinge ausprobiert?
Nein, also wir haben damals, ich hatte hauptsächlich mit Magento gearbeitet, auch bei einem Herrenausstatter und das ging immer so weiter. Magento, tolles Shopsystem, wunderbar, alles super, aber schwierig. Ja, ich glaube, gerade mit der Sache der Kompatibilität mit anderen Tablets und Mobile und ist einfach Shopify für mich die einzige logische Lösung gewesen, weil natürlich Magento kann man viel machen, rumprogrammieren, es kostet aber eine Menge Geld und am Ende ist es dann wirklich so super? Nee, ist es nicht. Es sieht immer aus, da sieht es so aus, da kann ich da drauf klicken, da ist das nicht. Und Shopify ist halt ein standardisiertes Shopsystem, was man verändern kann. Aber für mich war es immer so, zum einen Payment Security, das heißt, also ich meine, das weißt du ja selber auch, bei mir sind die Summen etwas höher. Und ich muss da halt dann Sorge tragen, dass das alles nochmal durch einen Check läuft. Und da gibt's bei Shopify viele Optionen. Und zudem ist einfach das Tracking, es gibt nichts Besseres. Also ist so. Für mich käme keine Alternative in Frage.
Hattest du da irgendwie Sorgen, dass das gerade bei solchen Produkten, die eben, wie du schon gesagt hast, halt fünfstellig aufwärts dann sind, dass da irgendwie so, dass die Leute nicht so sehr online kaufen? Also hast du dir Gedanken gemacht, ist das ein Online-Produkt, ein Online-Markt? Kann ich damit, oder müssen die Leute das in der Hand, in die Hand nehmen und anfassen? Und
so? Es gibt immer solche und solche, aber dadurch, dass ich ein reiner Online-Mensch bin, also ich, mein ganzes Leben läuft online ab, und wir haben auch gute Erfahrungswerte immer gehabt. Also natürlich gibt es Uhren, die muss man persönlich verkaufen oder die muss man persönlich an den Mann bringen. Das stimmt schon. Aber am Ende, so wie wir uns jetzt aufgestellt haben, war mir schon klar, das wird auch online laufen.
Mhm. Ja. Weil die Leute einfach auch wissen, was sie da wollen und
richtig,
genau suchen. Und
mir sehr, also ich sag mal so, wenn man eine Rolex kaufen will, also ja, die Erwartungshaltung wird jetzt nicht enttäuscht. Also die Uhr wird schon super aussehen, ne?
Ja, genau. Man weiß ja vorher, welche man dann will.
Ja, genau. Ja, genau. Das Kuriose ist aber, wenn wir das jetzt mal zuspitzen, was du mit Sicherheit nicht so wirklich auf dem Schirm hast, ich biete ja noch Parfum, also auch eine Leidenschaft von mir an. Und die Parfums sind
nur, jetzt... Also alles Mögliche noch.
Kaffee kommt ja auch noch. Genau, Kaffee auch. Und bei Parfum ist es nochmal extremer, weil die Düfte, ich sag mal, die Düfte kennt kein Mensch. Also vielleicht schon ein paar, aber die Düfte sind wirklich Nische, Nische, Nische. So. Und ich weiß nicht, warum die Leute das online bestellen. Man muss sich mal vorstellen, ich kriege einen neuen Duft, okay? Mir gefällt der sehr, sehr gut. Super Duft, ganz, ganz toll. Jetzt stehe ich da, mache eine Instagram-Story und sage, heute habe ich den neuen Duft bekommen und der riecht da und danach. Ja, also der riecht nach Geraniumblätter und wir haben hier ein bisschen Zitrus mit drin und so weiter. Ganz, ganz toller Duft, lang anhalten und so weiter. Wenn ihr Interesse habt, swipe nach oben. So, und die Leute kaufen den. Ich meine, woher wollen die wissen, ob der gut ist? Ich weiß, ich kann dir die Frage nicht beantworten.
Ja. Eben, wenn du die Uhren in die Kamera hältst, da kann man ja schön auch mit Nahaufnahme und natürlich kann man sich dann auch ein Bild davon machen. Aber wenn du jetzt sagst, hier, Coffee Break Golden Dala sehe ich jetzt gerade auf deiner Webseite, 235 Euro, dann kannst du ja, die Flasche ist schön, oder? Also, aber das stelle ich mir auch echt extrem schwierig vor. Aber das ist dann halt einfach dieses Vertrauen, oder ist es dieser reine, es ist halt ein Luxusprodukt, was du kuratiert hast. Also du hast es ja ausgesucht. Das ist doch wahrscheinlich was nur funktioniert, weil
das ist dein Tor. Also zum Beispiel bei manchen Düften kann ich mir nur vorstellen, man liest sich die Beschreibung durch und sagt sich so, pass auf, der wird schon passen. Aber bei manchen Düften, also ich, der jetzt viel mit der Thematik zu tun hat, ich habe gar keine Ahnung. Manchmal habe ich Düfte da und die Leute kaufen es trotzdem. Was soll ich dir sagen? Es ist einfach wahrscheinlich, weil man selber sein Siegel dafür gibt, dann kaufen die das. Deswegen, eine Sache ist ja auch klar, ich verkaufe keinen Schrott, ne? Darum können die Leute bei mir immer sicher sein.
Wie kamst du denn auf Parfums? Also ich meine, Uhren ist ja klar. Ich hätte jetzt eher erwartet, dass du anfängst, auch Anzüge zu verkaufen oder halt Dinge, die man an dir auch sieht, weil Parfum riecht man ja online nicht.
Ja, Parfum, also hätte ich nichts mit Uhren gemacht, wäre ich mit Sicherheit auch in die Parfumbranche gegangen. Also das hat mich seit jeher begleitet. Also Parfum habe ich wirklich, also die Marken, die wir damals, also die wir heute auch führen, oder der Vertreter von den Marken, die wir heute auch führen, ist auch heute noch mein Lieferant. Also damit geht die Verbindung schon 10 Jahre zurück. Und die Düfte, die wir haben, wenn man sich jetzt im Detail mal damit auseinandersetzt, ist gerade Xerchow oder Tiziana Terenzi, das sind die Parfumhäuser, die besten Parfumhäuser der Welt. Also man kann jetzt viel sagen, ja, aber das, aber das. Aber wenn wir mal wirklich alles nehmen, dann sind die Marken einfach handwerklich in der Art der Komposition die besten. Und ich hatte mich seit jeher damit auseinandergesetzt und finde das Thema einfach hochspannend. Und das ist einfach eine Leidenschaft von mir.
Diese ganze Thematik Luxus, also ich glaube ja auch, dass diese Parfums, die sich jetzt bei dir verkaufen, was man ja online jetzt nicht riechen kann, es ist ja so ein Wunsch nach Luxus auch, oder? Also dieses ganze Uhrenthema ist natürlich auch eine große Faszination. Woher kommt es denn jetzt bei dieser jüngeren Generation auch?
Ganz einfach.
Kannst du das irgendwie greifen?
Ja, ganz einfach. Also es gab zunächst einmal, niemand wusste, dass es jetzt so verlaufen wird, wie es jetzt verläuft. Als die Apple Watch rausgekommen ist, hatte die traditionelle Uhrenindustrie schon so ein bisschen, man wusste es nicht, ne? Neues Apple-Produkt, was passiert jetzt da und so weiter. Am Ende hat sie natürlich jetzt vom Umsatz her große Erfolge gefeiert, die Apple Watch, aber sie hat in keinster Weise traditionelle Handwerkskunst oder traditionelle Zeitmesser abgelöst. Ja. Warum ist das so? Das ist eigentlich eine ganz einfache, also ganz einfache Antwort gibt es da drauf. Und zwar, die junge Generation wird von morgens bis abends beeinflusst durch Musik, durch Influencer, durch erfolgreiche Personen aus der ganzen Welt. Und all diese Leute haben eine Sache gemeinsam. Alle erfolgreichen Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, die meisten jetzt, nicht 100%, aber sagen wir mal 95% oder 90%, haben eine Luxusuhr am Handgelenk. Mhm. So, das heißt, im Musikbereich, wie du eben schon gesagt hast, ist es noch viel extremer. Da kommen die Marken drin vor und das ist ein sehr großes Statusobjekt. Das heißt, bei diesen jüngeren Leuten oder bei der jüngeren Generation wird fest programmiert, Luxusuhr gleich Meilenstein des Erfolgs. Mhm. Und dadurch ist einfach auch die Nachfolge gesichert. Das heißt, diesen Downfall, den wir im Automobilsektor haben mit den Oldtimern, ist hier einfach nicht, weil, also Autos ist auch toll, aber wenn man jetzt jüngere Leute fragen würde, also die Popularität, ja, nimmt halt ab. Und bei Uhren ist es so, die Royal Oak, die jetzt in den 70er Jahren oder auch die Nautilus aus den 70er Jahren 1976 von Gerald Genta erfunden wurde, diese Uhr aus 1976 würde heute ein 15-Jähriger genauso feiern. Mhm. Und das ist schon Wahnsinn, ne? Und so ist das, dass es heute einfach diesen Status hat.
Ja, es ist einfach so zeitlos, oder? Also, ja. Das ist jetzt gar kein absichtliches Wortspiel, natürlich mit Uhren. Ich meinte das tatsächlich wirklich. Ja, ja. Eigentlich ein Wort sind zeitlos, dass die ihre Zeit so überdauert haben. Ich hatte ja auch so gedacht, als die Smartwatches dann kamen, oh, kommt jetzt irgendwie Rolex dann auch mit einer Smart-Luxusuhr um die Ecke, aber das ist nicht eingetreten, oder?
So. Nein, wir haben das während der Quarzkrise ja mal so gehabt. Ne? Da ging es in der Schweiz ganz schön rund und man haben alle Quarzuhren gemacht und da wusste man auch nicht, wie es weitergeht. Am Ende ist es dann doch wieder auf die mechanischen Uhren gegangen und jetzt ist es auch so, natürlich Tag Heuer oder Hublot probieren sich ein bisschen mit Smartwatches aus, aber da gibt's auch wieder dann kompetente Anbieter und in diesem klassischen Bereich, Rolex wird sowas niemals rausbringen, niemals.
Ja. Ja klar, die haben ja auch ein Image. Ja. Aber tut sich denn generell was? Also du bist ja auch immer top informiert. Was sind denn so Entwicklungen in dieser Szene? Also gibt's da auch irgendwie neue Marken, die auf den Plan treten?
Ja. Oder? Also es hat sich schon sehr viel verändert. Also viele Leute werden jetzt sagen, ja, Luxusuhren sind jetzt populär geworden. Das ist falsch. Also Luxusuhren waren vor 10 Jahren auch schon populär und vor 10 Jahren waren sie auch schon interessant als Anlageprodukt. Aber es teilt sich, wie in der Gesellschaft auch weiterhin auf. Das heißt, wir haben einmal Verlierer und Gewinner. Marken wie Panerai, IWC, Hublot hat es auch schwer. Diese Marken sind sehr schwierig im Wiederverkauf. Und jetzt gerade bei mir, der sich an dem Marktpreis orientiert, kann diese Produkte nur verkaufen, wenn sie mit einem hohen Rabatt angeboten werden. Das heißt, man kann festhalten, die Leute wollen alle dasselbe haben. Beispiel Mode, Balenciaga, jeder sagt, man sieht einen Pullover, jeder kauft diesen einen Pullover, jeder läuft im Jogginganzug rum und so weiter. Und das merkt man auch am Konsumentenverhalten bei Uhren. Das heißt, heutzutage jeder trägt eine Rolex, jeder möchte eine Rolex, eine Nautilus, eine Audemars Piguet. Und diese Marken sind super am Performen, jetzt nicht überdurchschnittlich, aber halt sind sehr gut am Performen, entwickeln sich nach oben, haben die solide Rendite, aber andere Marken verlieren ganz klar und das ist halt der aktuelle Trend.
Ja, aber es kann sich auch wieder schnell ändern, oder? Dass irgendwie jetzt eine Uhr, die jetzt nicht angesagt ist, in 2, 3, 4, 5 Jahren wieder irgendwie, weil irgendein Rapper sie im Video trägt, wieder aktuell wird? Passiert sowas nicht oder ist es nicht so schnell leben?
Das ist nicht so schnell, nee. Also das hat meistens etwas mit Konzernpolitik zu tun. Das heißt, der Markt kann die Stückzahlen nicht auffangen. Mhm. Und da eine Änderung herbeizuführen, ist sehr, sehr schwer. Also wenn man sich jetzt mal die Bilanzen anschaut von den meisten Herstellern, dann werden die Bilanzen ganz okay aussehen. Die Marktsituation ist aber eine andere und nur weil jetzt Leute, das IWC, sehr populäres Beispiel, sind bei Formel 1, sind da und da, aber das ist dann schon schwierig, dass sie sich dann doch durchsetzen.
Jetzt bist du ja ganz gut aufgestellt mit den Uhren. Das ist ja auch, wie du schon gesagt hast, das ist seit den 70er Jahren irgendwie großes Thema auch, geht nicht mehr weg. Bleibt es jetzt so dein Berufsfeld? Willst du noch weiter diversifizieren? Also Parfum hast du jetzt ja schon dazu genommen. Oder ist es was, nee, das ist so ein Riesengebiet, da will ich mich weiterhin drauf konzentrieren?
Ja, also ich bin ja, was heißt gut aufgestellt? Also die, ich habe eine tolle Auswahl. Wir haben, glaube ich, aktuell 180 Uhren online. Das ist okay. Also das ist ganz toll. Das ist wirklich, also wirklich toller Erfolg, selbstverständlich. Aber da ist schon noch mehr drin. Also meine Affinität hinsichtlich Amerika war ja immer schon da. Und diese Kontakte jetzt gerade zu Producer Michael, der ja auch im YouTube-Bereich eigentlich schon ein Name ist, das versuche ich zu intensivieren. Und ich freue mich, wenn ich endlich vor Ort in L.A. sein kann und er mich ein bisschen rumführt und so weiter. Das ja, und von daher, ich möchte ganz klar international mich schon weiterentwickeln und auch es schaffen, auf verschiedenen Kontinenten das Ganze zu etablieren.
Ja, du bist ja auch immer viel unterwegs, jetzt wahrscheinlich ein bisschen eingeschränkter durch Corona und Pandemie.
Ja.
Die Videos so streamen und so weiter und Kooperationen lassen sich damit ja trotzdem. Dein Online-Shop ist davon ja auch nicht so betroffen, aber hast du es gemerkt, dass jetzt die Pandemie ausgebrochen ist?
Ja, klar. Also man hat natürlich gerade durch die Messen und so weiter, es gab damals immer Kunden, die also Medica, eine Messe hier in Düsseldorf, also es gab immer Leute aus dem Ausland, die dann hergekommen sind und haben mal ihre Uhr hier verkauft oder das gab es immer wieder und das ist halt jetzt komplett weg. Und klar, das ist hat man schon gemerkt, man ist nicht mehr so flexibel, die Warenverfügbarkeit ist eingeschränkt und wenn ich jetzt nach Amerika will, ist halt nicht realisierbar. Ne? Und klar, das hat sich schon einiges verändert, für den Ablauf oder den Alltag, sage ich mal, im Handel. Aber ja, die Preise sind nicht nach unten gegangen, eher nach oben. Und von daher, wir müssen einfach jetzt zusammen da durch und einfach das Thema angreifen. Und dann geht's auch irgendwann wieder weiter.
Ja, du warst trotzdem gerade unterwegs. Magst du noch was zu dieser Charity-Aktion sagen? Du
hast, stimmt.
Glaube ich, mitgemacht.
ja, wir hatten letztes Jahr im Oktober hatten wir dieses Charity-Event, wo wir mit allen YouTubern Geld gesammelt haben. Und ich habe der Gemeinschaft halt gesagt, denen wir das Geld gegeben haben, ich muss es halt prüfen. Wenn ich das Geld gebe, dann muss ich gucken, was damit passiert ist. Und das haben wir dann umgesetzt. Eigentlich wollten wir schon im Februar. Und ich hatte diese Impfungen im Februar auch schon gemacht. Da wollten wir buchen und dann war gerade diese Reise Stopp. Und das Ganze haben wir halt jetzt in Angriff genommen und wir haben dann halt die Brunnen eingeweiht und auch kontrolliert. Und da haben wir, also habe ich sehr schöne Erfahrungen gemacht und würde auch, ja, wir wollten jetzt am 29. November auch das nächste Event dann angehen und dann nochmal Geld sammeln für ein Waisenhaus und Brunnen wieder im Senegal. Und das ist eigentlich einfach ein tolles Projekt, ne, wenn man da vor Ort ist und sieht, wie das alles ankommt und was man dann mit doch so geringer Summe alles bewirken kann.
Wirkt es irgendwie seltsam oder muss man mit dieser Diskrepanz, also mit dieser großen Schere zwischen Arm und Reich irgendwie einfach leben? Also gerade wenn du jetzt im Senegal warst, fällt es ja besonders auf, oder? Wenn du an deine Uhr denkst oder an deine Wertanlagen zu Hause und die Armut vor Ort siehst, ist
das. Ich nehme von da mehr mit. Ich gebe dir mal ein anderes Beispiel, okay? Du bist da vor Ort. So, man kommt jetzt dahin als Europäer. Sagen wir, okay, jetzt fahren wir da aus Dakar, hat das bis zu dem Hauptstützpunkt, von wo aus alles verteilt wird, dauert 1,5 Stunden. So, von diesem Punkt sind wir eine Hauptstraße entlang gefahren, irgendwann sind wir links abgefahren, dann sind wir für, das hat über 1 Stunde gedauert, 1,5 Stunden, über so Eselwege, Feldwege, so sind wir gefahren. Irgendwann kommen wir dann zu diesem Dorf. Was sieht man da? Nur fröhliche Gesichter. Da gibt's keinen Neid. Der menschliche Geist hat so einen Aufbau, dass man sich schnell an Dinge gewöhnt. Und wir als Europäer denken, dass wir mit unserem Lebensstil eine Form von Glück erreichen. Wenn ich aber da unten bin und schaue mir die Gemeinschaft im Dorf an, Das ist einfach anders. Ich bin mir sicher, dass die Leute vor Ort ein sehr, sehr schwieriges und hartes Leben haben. Aber das Level an Glück, was die im Alltag erreichen, mag vielleicht höher sein als meins oder als deins. Und von daher müssen wir solche Länder unterstützen, weil wenn man vor Ort ist, wird man es verstehen. Oder auch in dem letzten YouTube-Video habe ich das Ganze begleitet. Also der erste Gedanke ist vor Ort beispielsweise, okay, die wohnen jetzt hier 1,5 Stunden draußen, hier ist nichts. Warum ziehen die denn nicht näher, wo es Wasser gibt? Ja, ich meine, wer bin ich denn, denen zu sagen, was sie machen sollen? Und wenn sie sich da wohler fühlen, dann werden sie da leben. Von daher, das, was wir solchen Dörfern zur Verfügung stellen, mit einer Wasserstelle, sodass sie nicht mehr tagtäglich hin und her laufen müssen, ist sensationell. Aber alles andere liegt im Auge des Betrachters. Das ist schon eine sehr große Veränderung. Natürlich auf den Bildern, man sieht dann die Kinder und dann mit der Kleidung. Und natürlich, wenn was Medizinisches, die medizinische Versorgung ist katastrophal. Aber am Ende, die Gemeinschaft dort unten, die Offenheit, die Wärme, die Liebe, die, ja, einfach ohne diese negativen Gefühle. Ich meine, wenn man denen einen Brunnen schenkt und dann, ach, das ist einfach, ja, ich könnte nicht sagen, dass mein Lebensstil richtig ist oder deren Lebensstil richtig ist. Und ja, das Einzige, was wir machen können, ist, wir können diese Menschen in Ruhe leben lassen und ihnen versuchen, das Leben so einfach wie möglich zu machen und zumindest diese Grundbedürfnisse, zum Beispiel jetzt Salz, Olivenöl, Wasser, solche Sachen zur Verfügung stellen.
Ja. Ja, und eben auch sowas wie du jetzt eben so Reichweite dann eben auch für solche Zwecke einzusetzen.
Ja, genau. Ja.
Sehr schön. Ja, also ich glaube, die Frage erübrigt sich, gibt es Tage, an denen du ohne Uhr aus dem Haus gehst? Wahrscheinlich nie, oder?
Doch, ich ziehe nie eine Uhr an. Nie. Naja, also Tatsache, es ist wirklich so. Also wir haben, es gibt ein sehr, sehr schwieriges Thema, das Thema der Sicherheit. Und wenn ich Uhren am Handgelenk habe, dann bin ich nur mit Security unterwegs. Das sieht man auch in allen meinen Videos. Ich bin niemals alleine. Und also wenn ich Ware dabei habe. Das ist halt eine Prämisse. Jeder weiß, iCrimex, Justin wurden überfallen. Und am Ende ist ja auch eins klar, dass die Werte, mit denen ich handle, dann nochmal um ein Vielfaches höher sind. Und dessen bin ich mir zu jeder Zeit bewusst. Von daher, wir haben auch in unserem Büroräumen keine Ware. Das ist einfach eine Prämisse, die wir so festgelegt haben. Und ich, seitdem ich im Februar mich selbstständig gemacht habe, ziehe ich keine Uhr draußen an. Wird auch jeder sehen. Immer wenn ich Fotos mache oder sowas, auch mit Leuten auf der Straße, ich habe nie eine Uhr an.
Ne. Findest du es irgendwie schade oder?
Ja, klar. Es ist so schade, wirklich. Es ist so schade. Ich habe also heute wurde diese eine Uhr angeliefert. Das ist eine rote Richard Mille. Ich hätte die so gerne angehabt. Es ist so schade.
Tja, muss ich, doch eine Apple Watch.
Ja, genau. Watch. Stimmt, die müsste ich mir mal kaufen, ja.
Du müsstest jetzt eigentlich so aus Prinzip so diese Flickflack-Uhr von Swatch anziehen.
Habe ich auch schon dran gedacht, ja.
Ja, so gerade Counterstatement, ja. Ja, aber bei deinen Kunden geht es dann aber anders, oder? Also die Kunden, Kundinnen, die tragen die Uhren dann schon auch selber, oder?
Klar, also wir haben ja, ich sag mal, wir haben klassisches Portfolio-Management. Das heißt, man kommt zu mir und sagt, ich möchte Geld investieren. Dann werden das meistens Uhren sein, die man halt nicht tragen kann. Aber jetzt ein normaler Kunde, der bei mir eine Uhr kauft, der wird die auch anziehen, ja.
Ja, sehr schön. Ganz kurz noch du bist ja ganz jung erst selbstständig. Also du bist jetzt ja schon so da, wo du irgendwie eigentlich hin wolltest. Also manchmal dauert es ja viel länger. Überrascht dich diese Geschwindigkeit, mit der das alles geht?
Ja, unvorstellbar. Unvorstellbar. Also hätte mir das jemand im Dezember gesagt, dass das, dass ich mich jetzt an diesem Punkt befinde, hätte ich gesagt, ist unmöglich. Also die Entwicklungen, das ist aber auch nur Partnern zu verdanken, die mich unterstützen, die an mich glauben. Alleine kann man sowas natürlich nicht schaffen. Und auch jetzt das Team, was ich habe, bestehend aus meiner Frau und meiner Schwester, wir arbeiten tagtäglich von morgens bis abends. Also jeder, der uns schon mal E-Mails geschrieben hat, sieht, dass wir die tendenziell um 2 Uhr nachts abschicken, weil ich einfach dann erst die E-Mails halt beantworten kann, was auch nicht schlimm ist, aber ja, es ist eine ganz, ganz tolle Entwicklung und wir haben momentan auch viele Investoren, die versuchen, sich daran zu beteiligen am Unternehmen. Momentan ist es so, ich weiß jetzt, also ich wüsste jetzt nicht, was ich mit dem Geld machen soll. Also wir haben die Summen, die mir teilweise geboten wurden, ist Wahnsinn, aber ich kann das gar nicht im Moment austachieren, wo das Ganze hin, und ich muss ja erstmal selber mich auf gesunden Füßen aufstellen, und die Entwicklung ist einfach toll.
Ja, aber das heißt, du hast diesen Schritt in die Selbstständigkeit, wie hast denn du das gemacht? Weil der Shop muss ja irgendwie schon bestückt sein. Hast du dann quasi die Eigenware genommen oder hast du irgendwie Investment gesucht, in dem du
Nee, also wir haben natürlich, sage ich mal, aus dem Bereich der Wirtschaftsförderung, da gibt's ja ganz tolle Kredite mit der KfW oder der Bürgschaftsbank. Da gibt's ja schon tolle Möglichkeiten, auch an Kapital zu kommen. Das heißt, als Basis gilt immer ein Businessplan. Und darauf aufbauend habe ich dann halt einen Kredit bekommen in einer ersten Finanzierungswelle. Und so hat das Ganze dann eigentlich seinen Lauf genommen. Zudem gibt es natürlich auch andere Händler, die vor Herausforderungen stehen, wie beispielsweise, die haben Uhren gekauft, werden sie nicht los. Und dadurch kann ich dann auch teilweise deren Produktangebot verwerten. Und ja, das war gerade in der Startphase. Heute ist es ein bisschen weniger geworden, weil es einfach vom Aufwand her und vom Volumen her ein bisschen schwieriger wird. Es ist halt einfacher für mich, Sachen zu kaufen, weil ich dann weiß, dass sie da sind, anstelle wieder dann neue Verhandlungen zu treten. Aber in der Anfangsphase war gerade dieses Kommissionsgeschäft auch für mich ja einfach sehr wichtig. Ne? Dadurch hatte man teure Uhren, konnte man teure Uhren präsentieren, ohne dass man das Kapital gebunden hat.
Ja. Und ich kann mir schon denken, das Fördergeld, was kam, wurde direkt in Uhren investiert.
Ja, das ist ja das Tolle. Ne? Klassischerweise ist das so, in der ersten Businessplan-Variante waren, glaube ich, 200.000 Euro vorgesehen für einen Ladenlokalausbau. Sicherheit, optisch und so weiter. Und das Ganze ist natürlich weggefallen, weil online ist online.
Und dann konntest du hemmungslos die tollsten Uhren
aussuchen. Genau, ja.
Ja, super. Ein Traum, der in Erfüllung
geht. Ja, wem sagst du das?
Sehr schön. Gut, also wer sich da ein bisschen im Luxus umschauen möchte, Marc Gebauer mit cgeschrieben.com, das ist dein genau. Online-Shop natürlich bei Shopify. Und ja, was ist denn so dein Tipp, wo man sich als Neuling umschauen sollte? Natürlich jetzt mal bei deinem YouTube-Kanal und so natürlich, aber was ist denn so ein Einsteigermodell?
Also momentan, das Wichtigste ist, dass die Uhr, die man wählt, die muss einem natürlich optisch irgendwo gefallen. Und worauf man auch achten sollte, man entwickelt sich als Konsument auch weiter. Das heißt, eine Uhr, die man am Anfang kauft, wird man höchstwahrscheinlich nicht für den Rest seines Lebens behalten, weil auch immer wieder verkaufen, ein bisschen Upsell, das heißt, man hat einen Betrag, man gibt eine Uhr in Zahlung und zahlt dann den Differenzbetrag noch oben drauf. Von daher, das Modell, was ich am ehesten empfehle, wäre entweder eine Rolex Datejust 1601, das ist eine Vintage-Variante in 36 mm, oder wenn man etwas größer gebaut ist, würde ich auf eine Omega Speedmaster zurückgreifen, die eine tolle Tradition hat, denn die war auf dem Mond, und das wären so die beiden Modelle, die hat dann 42 mm, das wären die beiden Modelle, die ich halt empfehlen würde.
Sehr schön. Cool. Und wie gesagt, sehr viel, sehr, sehr, sehr viel mehr Infos findet man natürlich bei dir auf deinen zahlreichen Videos, genau. Wo du auch in die Tiefe dann gehst.
Ja,
sehr
richtig.
Schön. Ja, dann vielen lieben Dank. Gruß von meinen zwei Söhnen natürlich.
Schöne Grüße zurück.
Ich hoffe, dass die ihr Taschengeld jetzt nicht so lange ansparen müssen. Aber wer weiß.
Nee,
wer
kein
weiß.
Problem. Ich sag einfach, fragt einfach euren Vater.
Genau. Ja, vielleicht übernehme ich ja das Modell und schenke Ihnen dann mal zum 18. so eine Uhr.
Ja, genau. Genau.
Das können wir auch noch überlegen. Gut, wir bleiben in Kontakt. Ich freue mich sehr, dass du erfolgreich gegründet hast. Weiterhin sehr viel Erfolg und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir. So, das war's schon wieder mit der Folge für heute. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit dem Gespräch wie wir beim Produzieren und beim Aufnehmen. Und wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlassen könntet auf iTunes, Spotify und wo immer ihr auch Podcasts hört. Das hilft uns, in der besseren Sichtbarkeit zu landen, damit mehr Leute von diesem Podcast erfahren. Und wenn ihr selbst mal die Fühler im E-Commerce und euren eigenen Shop ausprobieren wollt, dann geht auf shopify.de/kostenloser-test. Da könnt ihr eure kostenlose Testphase starten. Und wer weiß, vielleicht seid ihr nach ein paar Jahren auch dann hier bei uns im Podcast zu hören mit eurer Erfolgsgeschichte. Ich drücke die Daumen. Tschüss.